SWR 2 Forum.
50 Jahre Krimikult. Warum ist der Tatort so erfolgreich? Mit Bernd Lechler. Hallo. Wo waren Sie am Sonntag um 20.15 Uhr? Möglicherweise haben Sie ein Alibi und saßen, wie ein paar Millionen andere auch, vorm Fernseher beim Tatort im Ersten mit Zeugen. Seit 50 Jahren, seit der ersten Folge Taxi nach Leipzig mit Walter Richter als Hamburger Kommissar Trimmel am 28. November 1970, läuft Deutschlands erfolgreichste Krimireihe. Mehr als 80 Ermittler lösten die Fälle von über 1000 Folgen. Das derzeit erfolgreichste Duo Thiel und Börne vom WDR erreicht bei jeder Erstsendung über 10 Millionen Zuschauer, teils deutlich mehr. Was macht den Tatort so langlebig? Ist die Reihe große Krimikunst oder vor allem geliebtes Ritual? Und wie hat sich der Tatort in diesen 50 Jahren verändert? Darüber wollen wir reden heute im SWR 2 Forum. Und zu unseren drei Gästen gehört Claudia Tierschke, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung, die auch regelmäßig über den Tatort schreibt. Frau Tierschke, was sind Ihre Erwartungen an einen richtig guten Tatort?
Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich weiß ich immer erst hinterher, welche Erwartungen ich hatte, nämlich wenn ich weiß, ob sie erfüllt oder enttäuscht wurden. Ich gehe nicht mit bestimmten Erwartungen an einen Tatort ran. Ich lasse mich da überraschen und es gibt da so viele unterschiedliche Profile bei den einzelnen Ermittlerteams, dass man gar nicht sagen kann, ich erwarte jetzt. Gut, es gibt tatsächlich Teams, von denen weiß man genau, was man erwartet. Das ist wahr. Also wenn ich zum Beispiel weiß, es kommt jetzt ein Tatort aus Weimar oder ein Tatort aus Münster, dann ist mir klar, was ich erwarte, oder ein Moreau-Tatort. Aber das sind Genrefälle, das sind spezielle Formate, die sich über die Zeit so entwickelt haben und die auch so angelegt sind, dass sie bestimmte Erwartungen bedienen. Und dann gibt's Teams und Tatort-Einsatzorte, die sozusagen offen sind für die ganze Vielfalt des Genres. Und das finde ich eigentlich fast spannender.
Sie meinen wahrscheinlich, in Münster gibt es was zum Lachen und bei Moreau wird es avantgardistisch.
Ja, zum Beispiel. Also diese speziellen Orte, Einsatzorte, Münster, Weimar oder auch die Till Schweiger-Tatorte, da weiß man ziemlich genau, worauf man sich freuen kann, wenn man Fan ist. Also das ist wirklich was für Freunde dieser speziellen Tatortfolgen. Und bei den anderen weiß man nie so genau, was man kriegt. Da ist eben mehr Varianz drin.
Sie kriegen ja die jeweils neueste Folge schon vorab zu sehen. Wann gucken Sie die dann? Auch an einem Abend oder gucken Sie auch mal morgens Tatort?
Ich versuche zu vermeiden, vormittags Tatorte zu gucken, weil das irgendwie nicht passt. Also ich mache ja diese Kolumne im Wechsel mit zwei wunderbaren Kollegen, mit Theresa Hein und Holger Gerz, sodass ich immer so 3 Wochen Rhythmus habe und dann schaue ich mir an, wann er halt passt. Aber ich schaue tatsächlich gerne diese Folgen, auch wenn ich sie vorab sehe, gerne mal abends.
Auch mit einer Tatortmacherin sind wir verbunden heute. Brigitte Dittert ist seit 25 Jahren als Redakteurin beim SWR für den Stuttgart-Tatort zuständig. Wie ist es bei Ihnen, Frau Dittert? Haben Sie bestimmte Hoffnungen, sag ich mal, wenn Sie ein neues Drehbuch auf den Tisch kriegen?
Also die Drehbücher, die ich auf den Tisch kriege, sind ja meistens keine Überraschung. Es ist nicht so, dass mir was zugesandt wird, sondern ich gehe auf Autoren zu und versuche mit diesen Autoren über, ich sage es mal, die Dinge des Lebens zu reden und rauszukriegen, was uns beide interessiert. Im besten Fall ergibt sich dann ein Gespräch, das bei dem Autor eine Idee auslöst zu einem Fall. Und dann schreibt er ein Exposé, das Exposé lese ich. Und da kann es natürlich dann schon sein, dass meine Erwartungen groß waren und nicht erfüllt sind. Aber meistens habe ich den Eindruck, na gut, das könnte was werden. Jetzt arbeiten wir daran weiter.
Da können wir gern noch im Detail gleich drauf eingehen. Aber ich frage zuerst noch den Herrn Buhl, Hendrik Buhl. Der ist Kultur- und Medienwissenschaftler an der Uni Regensburg und hat schon viel zum Tatort und zu Krimis überhaupt geforscht und publiziert. Sie haben als Wissenschaftler natürlich keine Erwartungen, Herr Buhl, sondern gehen komplett neutral ran. Aber worauf achten Sie vielleicht? Welche Aspekte interessieren Sie am meisten, wenn Sie einen Tatort angucken?
Ja, meine Erwartungen, die werden natürlich beeinflusst, zum Beispiel durch eben Genrebezeichnungen, Genre-Labels, die den einzelnen Tatorten dann gegeben werden, zum Beispiel von Programmzeitschriften oder auch von Verlautbarungen der Produktionsseite. Und da sehen wir mal, dass sich der Tatort ja hier in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt hat, so vom reinen Polizeikrimi hin zu einer hybriden Form, wo zum Beispiel eben der Krimi eine Liaison eingeht mit dem Horrorfilm. Zum Beispiel wie jetzt vor kurzem in diesem Dresdner Tatort Parasomnia. Und das ist eine klare Tendenz, die ich da erkenne. Aber auch in dieser Bremer Folge Blut, 2018 war das, mit Lilith Stangenberg, wo Aspekte des Vampirfilms mit reinkamen. Also letztlich wird meine Erwartung natürlich auch irgendwo beeinflusst, wenn ich am Sonntagabend dann Gedenke Tatort zu schauen.
Aber da haben wir ja schon mal eine attraktive Sache am Tatort festgestellt, dass der offenbar für sehr, sehr vieles offen ist und eigentlich immer wieder mit Überraschungen aufwarten kann. Wie ist es, Frau Dittert, dann zum Beispiel beim Stuttgart-Tatort, wenn ein Drehbuchautor oder ein Regisseur zum ersten Mal einen Tatort macht? Also Sie haben ja gesagt, Sie reden mit dem auch, aber kriegt er dann auch so eine Art Regelwerk zugeschickt, in dem steht, woran er sich halten muss?
Also wir haben am Anfang, als wir das Format mit Landert und Boots aufgelegt hatten, von dem Autor, der die ersten drei Tatorte geschrieben hatte, so eine Art Figurenbeschreibung bekommen, die wir dann den Folgeautoren in die Hand gegeben haben. Aber da sich die Figuren ja weiterentwickeln, hat sich das dann irgendwann überlebt. Und jetzt machen wir es eigentlich so, dass wir den Autoren Tatorte schicken, die es schon gab, damit sie sich mit den Figuren vertraut machen. Das ist das Wichtigste. Die berühmte Tatortliste, Mord in der ersten 10 Minuten, keine Rückblenden und so, das gibt's schon lange nicht mehr.
Das hat der WDR-Redakteur Gunter Witte, der den Tatort 69 erfunden hat, verfügt. Keine komplizierten Arthouse-Geschichten und eben keine Rückblenden. Und es muss einen Toten in den ersten Minuten geben. Und dann geht's darum, wer es war und warum. Würden Sie auch sagen, Frau Tieschki, das gibt's nicht mehr. Der Tatort ist kein Polizeifilm mehr.
Ja, ich wollte Frau Dittert gerade fragen, ob der Eindruck täuscht. Man kriegt ja mit, dass dann, wenn neue Tatortkommissare etabliert werden, dass es dann sowas gibt wie eine Figurenentwicklung, dass man sich überlegt, wie sind die, was haben die vielleicht für einen Hintergrund? Wird dieser Hintergrund gleich verraten? Oder sind die so angelegt, dass man mit einer gewissen Spannung über die Folgen die Privatheit dieser Personen kennenlernt? Und bei Landert und Boots habe ich gerade so den Eindruck, dass da so ein Rückbau stattfindet. Die entwickeln sich eigentlich so zu diesen klassischen Trenchcoat-Männern. Gut, der Boots hat keinen Trenchcoat an, sondern so eine Jacke oder so. Aber die sind sehr zurückgenommen in den letzten Folgen. Und das finde ich übrigens nicht unangenehm. Die sind sehr auf dem klassischen Weg mit ihren Fällen. Täuscht dieser Eindruck, Frau Dittert?
Nein, der täuscht gar nicht. Im Gegenteil, der ist auch schon so gewollt. Wir hatten die Kommissare ja am Anfang eingeführt mit Privatleben. Boots hatte eine Familie, Landert hatte ab der zweiten Folge die Nachbarin. Dann gab es quasi in jedem Film immer so einen B-Plot und einen C-Plot, meistens mit drei Szenen erzählt. Das hat uns irgendwann nicht mehr gefallen. Ich glaube, es hat auch den Schauspielerinnen, die involviert waren, nicht mehr gefallen. Denn es geht ja da nicht vorwärts. Es hat so eine Routine entwickelt, so dass wir uns gesagt haben, wenn wir was über die Kommissare erzählen wollen, dann nicht in Nebengeschichten, sondern in der Hauptgeschichte. Also welchen Fragen werden die Kommissare ausgesetzt? Wie müssen sie reagieren in den Fällen? Und das schien uns dann interessanter, als sie mit einem Privatleben zu traktieren, was übrigens auch, das haben wir auch übers Publikum mitgekriegt, auch beim Publikum nicht so gut ankam. Auch das Publikum sagt, oh, hier ist schon wieder dieser Privatstrang.
Aber das ist ja interessant, denn eine Weile hatte man ja so den Eindruck, dass jedes Team, jede Ermittlerfigur dieses Privatleben immer miterzählt bekommt. Und Sie sagen, das Publikum fand das gar nicht so toll?
Also ich glaube, der Gedanke kam natürlich auch daher, dass man Figuren Tiefe geben möchte. Und das finde ich ja auch richtig. Also dass eine Figur eben nicht nur den Trenchcoat trägt, sondern dass man sie als Figur wahrnimmt und erkennt. Und da denke ich schon, dass das eine Zeit lang eine Tendenz war, die Figuren damit eben interessanter zu machen. Aber im Gegensatz zu Serien, wo man über eine ganze Staffel und über eine in sich gebundene Zeit eine Entwicklung von so einer Figur auch erzählen kann. Geht es beim Tatort, wo ein Tatort ja nur zweimal im Jahr auftaucht, ist es ganz schwierig, so eine horizontale Ebene weiterzuerzählen. Also tut man es nicht. Und wenn man es nicht tut oder nicht gut tut, dann kann man es auch lassen.
Ich würde gerne aus den Details jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen aufs Allgemeine. Herr Buhl, wenn wir uns diese 50 Jahre angucken, Sie haben schon gesagt, also es ist nicht mehr der Polizeifilm. Die Frau Dietert hat erklärt, wie auch das mit dem Privatleben der Kommissare so gewissen Trends und Entwicklungen unterworfen ist. Welche Veränderungen konstatieren Sie als Medienforscher noch? Also ist der Tatort im Laufe der Zeit zum Beispiel politischer geworden?
Politischer ist er mit Sicherheit geworden, denn wenn Sie sich mal die Entwicklung anschauen, seit 1970, dann sehen Sie zum Beispiel in den 70er Jahren ein weitestgehend themenloses Jahrzehnt. Da haben Sie ganz wenig gesellschaftspolitische Aspekte, die da eine Rolle spielen. Wir würden ja annehmen, der deutsche Herbst 77 hätte sich da niedergeschlagen als gesellschaftspolitisches Thema. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist weitestgehend themenlos. Das geht dann erst in den 80ern los mit so Themen wie Kindesmissbrauch, auch bei Schimanski zum Beispiel. Und wir haben dann ab den 90ern haben wir dann wirklich eine starke Themenorientierung und haben viele gesellschaftspolitische Themen, die hier mit den Krimi-Handlungen verwoben werden. Und heute ist es ja ein Wechselspiel. Also längst nicht jede Folge ist gesellschaftspolitisch aufgeladen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Und offenbar ist es tatsächlich das Prinzip Krimi schon immer noch, was zieht. Man sieht das ja auch daran, wie viel Krimis es im Fernsehen gibt. Also im ersten Jahr allein schon noch den Polizeiruf 110 und dann so Sachen wie Rosenheim Cops und Großstadtrevier und Morden im Norden. Ich weiß, das sind nicht Reihen, es sind auch Serien, man kann es nicht alles in einen Topf werfen. Aber Frau Tierschke, warum gucken wir offenbar so gern Kommissaren beim Verbrecherjagen zu?
Tja, das weiß ich immer noch nicht. Das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt und was ich total irritierend finde eigentlich, dass dieses liebste Entspannungsding beim Publikum ist, sich mal so einen gepflegten Mord reinzuziehen. Also es ist so, vielleicht kann Herr Buhl da helfen. Was ist der Mord im Krimi? Ist das eine Chiffre für irgendwas? Sind wir so sicher inzwischen unseres Lebens, dass wir locker mal beim Sonntagabendessen uns den neuesten Mord reinziehen können? Wir gucken den ja nicht nur am Sonntag, wir gucken den ja an fast jedem Wochentag, schlürfen wir mal so ein Ding weg. Sie hatten jetzt auch noch gesagt, es gibt diese gesellschaftspolitische Entwicklung stärker in den letzten Jahren. Vielleicht ist es so, dass ursprünglich tatsächlich mal aus dem Straßenfeger, aus dem wirklichen, der wirklichen Mordgeschichte sich mit der Zeit einfach eine Erzählung über die Gegenwart in einem Krimi entwickelt hat, in die der Mord dann auch noch damit reinkommt, weil man darf nicht vergessen, so ein Krimi ist was, eine ritualisierte Erzählform, würde ich mal sagen. Aber
und am Ende, warum, und am Ende kommt der Täter ins Gefängnis und es wird Gerechtigkeit hergestellt. Ne?
Ja, und das Irritierende sind die Folgen, in denen das eben nicht passiert, in denen es keine Auflösung gibt, in denen es keine Gerechtigkeit gibt und vielleicht auch die Fälle, in denen es gar keinen Mord gibt, die sind nicht so spektakulär. Ich glaube, spektakulärer ist immer noch der Fall, dass der Täter nicht gefasst wird. Aber
den gibt es aber auch sehr selten. Aber geben wir die Frage doch tatsächlich weiter an Herrn Buhl. Was ist es?
Ja, der Mord ist die Normverletzung. Das kann natürlich auch eine andere Art von Normverletzung sein. Und Sie haben es gesagt, das ist etwas Formelhaftes. Also da sind wir wieder beim Genre. Dieses Krimi-Genre ist formelhaft. Und die Formel ist denkbar einfach. Mord, Detektion, Aufklärung. Herr Lechler, Sie sagten es, am Ende klicken die Handschellen. Und das Spannende ist, wie die Ermittlerinnen und Ermittler da hinkommen und wie viel Spannung da aufgebaut wird. Also der Mord ist die Normverletzung, die Detektionshandlung ist das Eigentliche, ist die eigentliche Spielhandlung und die Aufklärung ist ganz wichtig. Und da sind Sie ja auch beim ideologischen Kern dieses Genres. Und das ist der erhobene Zeigefinger und die Aussage, Verbrechen lohnt sich nicht. Und diese Formel ist einfach. Insofern ist das Krimi-Genre hochgradig adaptionsfähig. Und insofern auch liegt es nahe, da etwas über Welt, über Gesellschaft in Verbindung mit dem Krimi-Genre zu erzählen.
Herr Lechler, ich würde noch gern an einer Stelle widersprechen. Also so wie Sie beide gesagt haben, sehe ich genauso. Es gibt die Halserwartung im Tatort, die ihn attraktiv macht. Und mehr noch glaube ich aber, dass es das Erzählmuster ist, das uns einfach so vertraut ist, dass wir das gerne sehen und eben auch mit dieser Heilserwartung verbinden. Daraus aber den ideologischen Zeigefinger abzuleiten und sogar eine Ideologie dahinter zu vermuten, das Verbrechen lohnt sich nicht. Ich glaube, das wäre eine Überinterpretation. Also das würde ja unterstellen, dass sozusagen jeder, der einen Krimi macht, dann einen ideologischen Hintergrund hat. Aber ich glaube, dass die aristotelische Erkenntnis, wie Erzählungen bei uns am besten ankommen, ein viel wichtigeres Movens dafür ist, dass es Krimis gibt.
Jetzt haben wir über den Appeal des Krimi-Genres gesprochen. Vielleicht versuchen wir kurz, die Ausgangsfrage zwischendrin zu beantworten oder uns der zu nähern. Was macht den Tatort denn jetzt unter allen so besonders erfolgreich? Sind es die Ermittler? Sind es die Fälle? Ist es das Konzept? Frau Dietert.
Ich weiß es nicht, wenn ich es wüsste. Also ich sage es mal so, das Konzept von mehreren Ermittlern in mehreren Städten wird ja jetzt mehrfach auch schon kopiert. Das scheint schon Teil des Erfolgs zu sein. Ein anderer Erfolg liegt, glaube ich, einfach daran, dass es ihn schon so lange gibt und immer am selben Sendeplatz.
Was würden Sie sagen, Frau Tierschke?
Ja, ich glaube auch, dass es ganz stark vom Sendeplatz abhängt. Der Tatort ist eigentlich neben vielleicht Fußball oder so das einzige Fernsehereignis, wo man am nächsten Tag fragen kann, hast du den auch gesehen? Wo man sich darüber unterhalten kann und davon ausgehen kann, dass eine nennenswerte Menge von Menschen dieses Ding auch gesehen haben. Und da ist Fernsehen dann einfach Gesprächsstoff, da ist es, spielt es eine Rolle im Alltag. Und ich glaube, da gibt es eine große Sehnsucht danach. Deswegen ist dieser Sendeplatz und diese konservative Programmplanung etwas, das den Tatort sehr erfolgreich macht. Man hört ja auch von Menschen, die da richtige Rituale entwickeln und eigentlich, Frau Dittert, nicht böse sein, aber manchmal habe ich den Eindruck, es geht gar nicht so drum, was da jetzt eigentlich kommt. Also das ist natürlich auch wichtig und natürlich bildet der Zuschauer sich dann so seine Meinung über diesen Fall und ist hinterher enttäuscht oder euphorisiert oder... Aber es hat auch viel damit zu tun, 20.15 Uhr am Sonntag, jetzt weiß ich, was ich tue und ich weiß auch, was ganz viele andere Menschen um diese Zeit tun. Das ist
und hinterher tauschen
meine
wir
Erklärung.
Uns darüber aus. Ja, das heißt, auch ein schlechter Tatort ist ein guter Tatort gewissermaßen.
Bedingt.
Und natürlich helfen auch die Ermittlerteams. Man mag die einen mehr als die anderen. Manche werden legendär. Schimanski ragt in den 80ern raus, weil er da ganz anders war als die sonst eher adretten und zivilisierteren Kommissare. Heute gibt es mehr solche Action-Ermittler und Bad Cops, also der Faber in Dortmund oder natürlich Til Schweigers Nick Schiller. Herr Buhl, was meinen Sie, wird je wieder so ein Klassiker entstehen wie Schimanski?
Das ist eine gute Frage. Ob es den wieder geben wird, das ist ja mal zeitabhängig. Also ob so eine Figur so zeitgeistig ist, dass sie so rausragt. Also weiß ich nicht. Kann ich so nicht beantworten.
Also ich glaube, Namen wie Odenthal oder Batic, die können vielleicht auch nicht Gucker zuordnen. Voss oder Ringelhahn oder Gorniak, wahrscheinlich eher nicht. Also liegt das an der Zersplitterung der Medienlandschaft und des Publikums oder sind die Kommissare heute irgendwie weniger prägnant oder sind es zu viele? Frau Tierschke.
Nee, ich glaube, es fehlt einfach so eine Figur. Also ich glaube erstens mal, dass so eine Schimanski-Figur, wenn es die geben sollte, würde mir das sehr gut gefallen, wenn das eine Frau wäre. Also jemand, der dann aber auch so singulär ist und sich so benimmt, ja, dass man davon auf noch eine ganz andere Art fasziniert ist als von diesen üblichen Doppelpacks. Vielleicht, Frau Dittert, ich weiß nicht, ist es möglicherweise gar nicht so gewollt, dass solche Ausnahmefiguren etabliert werden? Man hat ja Ulrich Tukur mit Moreau als sehr prägnante Einzelfigur, aber meistens sind es ja doch irgendwie Pärchen, mindestens Pärchen.
Also was gewollt ist oder nicht gewollt ist, das obliegt jeweils dem einzelnen Sender. Also es gibt natürlich eine Tatortkoordination, aber kein einziger Sender würde sich von einem anderen sagen lassen, wie er seinen Tatortkommissar konzipieren sollte. Eigentlich versucht jeder, den ultimativen, tollsten, besten bekanntesten Tatortkommissar zu erfinden und womöglich in die Fußstapfen von Szymanski zu treten. Aber wie alles in der Kunst, es kann gelingen, aber es gibt keine Garantie, wenn man es noch so gut versucht.
Eine andere Konkurrenz sind heute natürlich die Streamingdienste, auch wenn ich jetzt wieder viel in einen Topf werfe, Thriller und Krimi und Serien und Reihen. Aber das sind teuer produzierte Filme mit großen Autorenteams, die eben horizontal erzählen können, komplexe Handlungen über ganze Staffeln. Wie kann der Tatort da überhaupt mithalten? Oder ist es Äpfel mit Birnen verglichen?
Also ich glaube, die Art und Weise, wie Tatorte erzählt werden, hat sich immer an dem orientiert, was halt sonst im Fernsehen oder im Kino sich auch weiterentwickelt hat. Und so hat sich der Tatort auch weiterentwickelt. Ob er jetzt an sowas wie Hochglanzproduktionen auf Netflix heranreicht oder nicht, das müssen die Zuschauer entscheiden. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so der Anspruch. Ich glaube, der Tatort lebt ja auch davon, dass er so eine Art Spiegel deutscher Realität darstellt. Allein die Tatsache, dass er sich über ganz Deutschland verteilt und auch in kleineren Städten angesiedelt ist, führt dazu, dass er die Gegenwart abbildet, natürlich durch den Blickwinkel von Autoren, aber dann doch aktuelle Strömungen aufnimmt, allein im Bild zeigt. Und insofern glaube ich, dass so der Tatort als Spiegel der bundesdeutschen Realität eine ganz große Bedeutung hat.
Diese Rede vom Tatort als Spiegel der Gesellschaft oder Abbild, das sehe ich etwas anders. Denken Sie mal ans Lokalkolorit im Tatort, diese lokale Verankerung des Ermittlungsgeschehens. Da sehen Sie Städte. Diese Städte sind Stadterfindungen, sagt Bollhöfer, ein Autor, auch ein Kollege. Das ist ja keine Abbildung, das ist ja hochgradig konstruiert. Ja, also da bin ich etwas skeptisch mit diesem Anspruch, der dem Tatort hier zugeschrieben wird, Spiegel der Gesellschaft zu sein.
Ja, da haben Sie natürlich recht. Ein Spiegel würde jetzt 1:1 das wiedergeben. Davon kann natürlich keine Rede sein. Es geht ja immer um eine künstlerische Verarbeitung und zum Teil auch um eine Überhöhung oder ja, um eine Interpretation. Das ist ja ganz klar. Dennoch glaube ich, dass ich so en gros, wenn man jetzt die Tatorte der 70er Jahre anschaut, kriegt man einen Eindruck von der gesellschaftlichen Stimmung der 70er Jahre. Und so würde sich das wahrscheinlich auch wiedergeben, wenn man jetzt in 20 Jahren die Tatorte von 2020 anschaut.
Ja, das stimmt ja vollkommen.
Oder den Stuttgarter Klassiker mit Stau zum Beispiel. Das scheint eine spezielle speziell Stuttgarter Befindlichkeit zu sein. Aber darf ich kurz nochmal einhaken bei dem Thema Figuren und Szymanski und das Serienfernsehen? Ich finde es total interessant, dass bei dem großen Projekt Babylon Berlin haben wir ja eigentlich auch fast sowas wie so ein Ermittlerpärchen. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Szymanski, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, als singuläre Person nicht einfach aus praktischen Gründen schwer wiederzuerfinden ist. Wenn man zwei hat, die sich miteinander unterhalten, dann ist es eindeutig ein Vorteil beim Schreiben eines Falls, stelle ich mir vor, weil die beiden ja über den Fall sprechen können. Jemand wie Götz George konnte natürlich entschlossen in seine Jacke hineinschweigen und ansonsten sich anders ausagieren. Aber das Prinzip, zwei ermitteln und reden drüber, hat natürlich auch was für sich. Und ich glaube, das wird auch im Serienfernsehen, also findet ja auch da Eingang.
Ich glaube, Sie haben sehr recht, weil genau das ist der Grund, warum man diese Pärchen hat. Und man kann sich durchaus die Frage stellen, ob man sich da aus erzählerischen Gründen Ketten anlegt, die einen ästhetisch oder filmerzählerisch auf anderer Ebene, was die Figur betrifft, dann wieder binden oder dass man Chancen damit verpasst. Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung, was man da macht. Und in letzter Zeit gab es halt viel mehr Pärchen, als es Einzelfiguren gab.
Beim Dresdner Tatort, ne? Den wir auch schon erwähnt haben vor zwei Wochen, da fiel mir auf, dass es schon noch ungewohnt ist, wenn da ein Team von zwei Frauen dann ermittelt. Ich meine, die Regisseure sind fast ausschließlich Männer beim Tatort, aber das ist ein allgemeiner Missstand, ist nicht typisch Tatort. Ist da insgesamt was in Bewegung? Ist der Tatort ein guter Sendeplatz für starke Frauenfiguren?
Also ich glaube, an Frauenfiguren hat es noch nie gemangelt. Also da kann ich es doch mal unseren eigenen Sender, der seit über 30 Jahren Lena Odenthal hat, ins Feld führen, der auch der erste Sender war, also der SWF, der überhaupt eine weibliche Kommissarin hatte mit Nicole Heesters. Und der Frauenanteil bei Tatortkommissarinnen liegt sicher ungefähr bei 50%. Da hat sich sehr viel getan in der letzten Zeit. Was die Macher und Macherinnen betrifft, da ist erst jetzt was in Bewegung geraten. Also es gibt ja die ARD-Verpflichtung, mehr Regisseurinnen zu beschäftigen, die sich auch gerade auf den Tatort bezieht. Und wir versuchen das auch jetzt sehr zu forcieren und den Anteil der Regisseurinnen beim Tatort deutlich zu erhöhen.
Ich würde gerne noch mal zwei Dinge vertiefen, die gerade angesprochen wurden. Das eine ist die Regionalität. Also der Tatort ist ja nicht umsonst eben verteilt auf die verschiedenen Bundesländer. Und ich habe das Gefühl, früher war das noch stärker. Zum Beispiel, um beim SWR-Tatort, beim Stuttgart-Tatort zu bleiben, der Bienzle war halt ganz klar ein Schwabe. Und Schimanski, jetzt nicht SWR, der hat den Ruhrpott verkörpert. Bei Landert und Boots ist es jetzt so, die sind zugereist. Oder der Lannert zumindest. Und es spricht dann nur noch jemand Dialekt, der in der Nebenrolle dabei ist. Woran liegt das? Kann man es dann nicht ganz aufgeben, dieses Prinzip?
Also aufgeben wollen wir es auf gar keinen Fall. Mir liegt sehr viel daran, dass der Dialekt in dem Stuttgarter Format weiter lebt. Also im Team tatsächlich ist er nicht so stark verbreitet. Da haben wir unseren Gerichtsmediziner, gespielt von Jürgen Hartmann, der Dialektsprecher ist. Ansonsten versuchen wir im jeweiligen Fall Rollen mit Dialektsprechern zu besetzen, um sozusagen die Tatsache, dass es Menschen gibt, übrigens auch Menschen mit Abitur, die Dialekt sprechen, der Rechnung zu tragen. Es gibt nämlich durchaus die Tendenz, dass man Dialektsprecher auf Rollen legt, die, sagen wir mal so, eher aus Milieus kommen, die bildungsfern sind, und da hält man das für normal. Dass aber in Stuttgart im Landtag die Politiker, sehr viele Politiker jeder Couleur sitzen, die Dialekt sprechen, und dass man in einem Gerichtssaal einem Richter, einem Staatsanwalt und einem Rechtsanwalt begegnen kann, die Dialekt sprechen, das ist einem nicht so bewusst, und das versuchen wir sehr zu befördern.
Das andere Thema, das ich noch vertiefen wollte, war das mit der zeitgeschichtlichen Relevanz oder mit den Bezügen. Gehört es auch zu Ihrer redaktionellen Arbeit, dann vielleicht zu einem Autor zu sagen, das und das Thema ist gerade aktuell, mach uns doch dazu einen Tatort?
Es gibt ja unterschiedliche Formen, wie man zu einem Drehbuch kommen kann oder wie man zu einer Story kommen kann. Eine mögliche Form wäre, über ein Thema zu gehen und zu sagen, guck dir doch dieses Thema mal an, das ist gerade interessant. Das hat dazu geführt, dass im Zuge der Flüchtlingskrise so ungefähr 10 Tatorte entstanden sind, die sich mit der Flüchtlingskrise auseinandergesetzt haben. Es gab auch einen von uns. Meine Herangehensweise ist grundsätzlich eine andere. Ich finde, dass es ganz leicht passiert, es muss nicht passieren, aber es passiert ganz leicht, dass die Figuren in der Geschichte dann zu Funktionsträgern werden für die unterschiedlichen Positionen und dass sich das dann doch sehr erwartbar abspielt. Deswegen versuche ich immer über Figuren, über Konstellationen, Ideen von Autoren, was irgendjemandem passiert ist, an eine Geschichte zu kommen, dass die dann am Schluss in einer Realität stattfindet, die womöglich auch ein Thema abbildet. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ich sage es mal als Beispiel, Anne und der Tod waren Tatort. Die Hauptfigur ist eine Altenpflegerin im mobilen Dienst. Der Ausgangspunkt für diese Geschichte war die Beschäftigung mit Scham. Und mit der Frage, was passiert, wenn einem sowas passiert wie ihr, dass sie belästigt wird von ihren Patienten? Wie geht jemand damit um? Was bedeutet das für einen Mensch? Und dann entstand die Geschichte, und die Geschichte entstand dann natürlich in dem Milieu der Pflegerinnen, was sicher ein gesellschaftlich sehr relevantes Milieu ist. Aber es war nicht der Ausgangspunkt.
Was nochmal die gesellschaftlichen Bezüge anbelangt, ein wichtiger Aspekt ist ja natürlich das Verbrechen, das jedem Krimi zugrunde liegt. Es wird im deutschen Fernsehen um ein Vielfaches häufiger gemordet als im wahren Leben, in der realen Gesellschaft. Und das stößt auch immer wieder auf Kritik, weil, sagen die Kritiker, das ein falsches Bild erzeugt, weil das letztlich Angst produziert, die sich dann wiederum, ich verkürze jetzt, schnell zum Beispiel gegen Minderheiten wie Flüchtlinge richten kann. Wie problematisch ist das wirklich, Herr Buhl?
Ich denke nicht, dass dieses Morden auf den Bildschirmen der Republik hier irgendeine Art von Vorbildcharakter hat. Das ist eben der universale Normbruch, dieser Mord. Und der ist der Ausgangspunkt dafür, hoffentlich spannende Geschichten zu erzählen. Und insofern würde ich mich davor hüten wollen, hier irgendwelche Wirkungshypothesen zu vertreten.
Sie haben den Tatort in der Analyse mal als Konsensmaschine bezeichnet.
Ja, das stimmt, weil der Tatort hat ja schon diesen chronikalischen Charakter, da sind wir uns einig, Frau Dittert, dass Sie hier Werte und Normen über die Jahrzehnte hinweg ablesen lassen, auch anhand von Tatortfolgen. Und insofern ist hier auch das, was konsensuell war und auch heute ist, daran ablesbar. Das heißt, was zustimmungsfähig, aber auch pflichtig war und ist, ist daran ablesbar. Ne? Zum Beispiel Lebensmodelle, die eine Zeit lang nicht sagbar und lebbar waren, die sind es heute. Denken Sie mal an sowas wie den bisexuellen Ermittler in Berlin. Das ist eine selbstverständliche Möglichkeit heute, natürlich. Insofern arbeitet Tatort eben am Konsensuellen mit und reflektiert es aber auch. Das ist eigentlich so eine doppelte Angelegenheit.
Eine Kritik wäre noch, die ich gelesen habe, interessanterweise von einem Tatortkommissar, vom Schauspieler Udo Wachtfeitel von den Münchnern, der sagt, der Unterprivilegierte sei im Tatort mit öder Regelmäßigkeit der bessere Mensch. Moralisch gute, reiche Charaktere gäbe es nicht so viel und er vermutet dahinter 68er-Kitsch, wie er sagt, weil diese Generation jetzt tonangebend sei in den Redaktionen und da dürfe der hart arbeitende Ausländer unter den drei Verdächtigen sicher nicht der Täter sein. Würden Sie sich in diesem Sinne auch mehr Unvorhersehbarkeit wünschen, Frau Tierschke?
Ich muss da gerade drüber nachdenken, weil es eigentlich gerade im Münchner, sowohl im Tatort als auch im Polizeiruf empfinde ich das im Moment nicht so, dass es so eindeutig ist. Vielleicht hat Herr Wachtfeitel da eine Beobachtung gemacht, die er auf bestimmte Dinge tatsächlich stützt. Ich will auch nicht sagen, dass es Käse ist, aber ich empfinde es gerade nicht so. Und ich finde, dass das ist auch wieder so ein spezielles Milieu, aber das, was wir als Mittelschicht bezeichnen, vielleicht doch noch einer gewissen Erforschung bedarf, also vielleicht auch jetzt gerade wieder interessant wird, weil es natürlich in Extremen zu erzählen ist, vielleicht vom Spannungsbogen her attraktiver, aber da sind wir auch wieder ein bisschen bei der Stadt, bei den Städten. Ich glaube nicht, dass die Städte nur Konstrukt sind. Ich glaube, dass die Städte im Tatort im besten Fall ein Konstrukt sind um eine Realität herum. Natürlich kann man keine Stadtrealität im Tatort abbilden, aber so ein Funke von etwas, ein etwas, was auch die Leute, die dann zuschauen, wiedererkennen. Und drumherum wird die Stadt konstruiert. Und die Stadt ist ja kein geschlossenes Milieu, in dem, also ich bin mir sicher, dass Wachtfeitel da wusste, wovon er spricht, aber ich kann es jetzt im Moment nicht so nachvollziehen.
Anfang letzten Jahres bekam der WDR Post vom Dortmunder Oberbürgermeister, der sich beklagte, aus seiner Stadt würden immer nur Nazis, Islamisten und saufende Bergleute, Zitat Ende, gezeigt. Gibt es sowas öfter, Frau Dittert, dass sich die dargestellten Städte um ihr Image sorgen oder mangelnde Authentizität beklagen?
Also mangelnde Authentizität auf jeden Fall, denn wir haben ja das Problem, dass wir unsere Tatorte nicht durchgehend in den Städten drehen, in denen sie spielen. Unser Produktionsstandort ist Baden-Baden und wir drehen ja in Ludwigshafen, im Schwarzwald, also Freiburg hauptsächlich und in Stuttgart. Und das heißt, dass manche Drehorte tatsächlich sich nicht in der Stadt befinden, in der sie spielen. Wenn dann noch die Karlsruher Straßenbahn im Stuttgarter Tatort durchs Bild fährt, dann können Sie sich vorstellen, was dann in der Stuttgarter Zeitung los ist. Zu Recht muss ich leider sagen, das darf nicht passieren. Also das ist uns einmal passiert, das wird uns nicht mehr passieren. Da versuchen wir natürlich schon, die Motive zu finden, die entweder glaubwürdig in der Stadt sind oder die Stadt repräsentieren, wobei ich mich sehr wehre gegen die Postkartenmotive. Es gab eine Zeit, da kam in jedem zweiten Tatort kam der Schlossplatz vor. Da sowieso nur, ich sage es mal, 500.000 Leute diesen Schlossplatz erkennen, kann es wegen mir auch der Marienplatz sein. Den können dann vielleicht nur noch 200.000 Leute erkennen. Und diese kleine Ecke, dieser Laden da im, was weiß ich, Gerberviertel, den erkennen dann nur noch 20.000 Leute. Aber das wäre für mich eine qualifizierte Minderheit, für die es sich lohnt, das zu machen, um die Stadt authentisch wiederzugeben.
Um nochmal den Bogen zu schlagen von der Regionalität zur Dramaturgie. Es kommt ja jetzt am Sonntag der erste Teil der Jubiläumsdoppelfolge, in der die Dortmunder und die Münchner gemeinsam ermitteln. Sollte es solche Ausreißer öfter geben? Oder ist gerade interessant, was man innerhalb der bestehenden Grenzen, also abgeschlossene Folgen und separierte regionale Teams und Welten, was man damit anstellen kann, Herr Buhl?
Na, neu ist das ja nicht, dieses Zusammenführen von Teams innerhalb der Reihe. Denken Sie an diese Nachwende-Tatorte Quartett in Leipzig und die darauf folgende Episode. Das ist nicht unbedingt neu. Naja, und da wird halt versucht, hier zwei Teilserien zusammenzuführen. Ob das dann funktionieren wird, werden wir sehen. Ja, ich bin gespannt drauf. Also was hier
Es gibt ja immer wieder die Ausreißer sozusagen, die formalen Ausreißer. Neulich hatten wir erst den im Koma liegenden Börne, der den Fall begleitet. Dann gab es natürlich den berühmten Tatort im Schmerz geboren mit Ulrich Tukur, der in Italo-Western oder mit Tarantino-Elementen spielte. Da freuen sich dann oft die Rezensenten und die Zuschauer maulen, oder?
Also diese Regelbrüche, die sind total wichtig und das ist ja auch ein Charakteristikum geworden der Reihe. Vor allem, wenn Sie an diese sogenannten Experimentaltatorte denken, vor allem des hessischen Rundfunks. Was mich wundert, ist, dass also auf der Produktionsseite gar nicht dran gedacht wird, mal dieses Aktualitätsprinzip, was ja auch ein Charakteristikum der Reihe ist, zu durchbrechen. Also die spielen ja immer im jeweiligen Hier und Jetzt diese Episoden und warum die nicht mal vielleicht auch in der Zukunft konsequent angesiedelt sind. Oder in einer weit entfernten Vergangenheit. Das wundert mich etwas.
Diese Beispiele, die gerade genannt worden sind, die sind halt einfach sehr, sehr unterschiedlich. So Experimente wie im Schmerz geboren sind was vollkommen anderes, als wenn Teams zusammenfinden und zusammen ermitteln. Was mich, muss ich echt sagen, immer total irritiert. Ich habe so das Gefühl, als ob da in meinem Bücherregal die Figuren von einem Buch ins andere wandern und als ob da so ein Leben stattfindet, das da nicht sein sollte. Also mich bringt das aus der Fassung.
Das geht mir genau immer, gleich, Frau Tierschke. Ich finde, das hat so was Selbstreferenzielles. Ich mag es nicht.
Ja, ich auch nicht so besonders.
Was ist es, was Ihnen dann fehlt oder was Sie stört?
Was mich da so stört? Ja, die haben eben ihren eigenen Serienkosmos, ihren seriellen Kosmos, diese Figuren. Und hier wird halt dann doch selbstreferenziell versucht, diese zusammenzuführen. Und das ist irgendwie künstlich, es ist sehr gewollt, habe ich den Eindruck.
Ja, und die müssen dann halt sich auch immer so benehmen, dass sie fremdeln oder nach Hause wollen oder sagen, wir machen das daheim aber anders. Und ja, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es ja diesmal total gut.
Aber es ist interessant, dann hat also quasi die Überraschung auch ihre eigenen vorhersehbaren Aspekte, die sie dann nicht mögen. Wie ist das in den Redaktionen, Frau Dittert? Sie haben vorhin schon so eine kleine, bestimmt konstruktive Konkurrenz auch angesprochen. Es muss auch jeder einen Ruf verteidigen und ein Erbe bewahren und sich gleichzeitig weiterentwickeln bei enorm wachsender Konkurrenz und sich verändernden Sehgewohnheiten. Wie groß ist der Druck, den man empfindet als Tatortmacher oder Gestalter?
Naja, man befindet sich ja schon mit seinem Format einerseits in einer großen Autonomie, weil wirklich jedes Format für sich selbst besteht und auch sozusagen erstmal nur an sich selbst gemessen wird in der Entwicklung. Aber klar, man befindet sich gleichzeitig im Konzert aller Kommissare und möchte da schon auch bestehen oder bestenfalls auch Trends setzen oder herausragen. Wenn man sich natürlich in seiner Arbeit ständig damit beschäftigt, dass man besser sein will als andere, dann wird man meistens nicht gut genug. Also von daher glaube ich, dass man das dann auch ein Stück weit wieder vergessen muss und einfach an dem arbeiten was man vor sich hat und da versuchen, das Beste für sich selbst rauszuziehen, also für das eigene Format.
Die Corona-Pandemie, um die auch kurz anzusprechen, war ja dieses Jahr sicher auch eine Herausforderung. Es mussten, glaube ich, einige Drehs deswegen angehalten werden im Sommer, auch die zweite Folge jetzt des Jubiläumstatorts. Bedeutet das dann Lücken im nächsten Jahr oder wird man bestimmten Folgen ansehen, dass sie während Corona gedreht wurden?
Ja, das hoffen wir natürlich nicht, aber das hat uns schon in große Schwierigkeiten gebracht. Also wir haben selbst einige Tatorte anhalten müssen die es nachholen. Das führt zu engeren Produktionszyklen nächstes Jahr. Wir drehen seit Juni wieder und wir drehen unter Corona-Bedingungen. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, wie das geht. Aber erstens ist es anstrengend und zweitens versucht man natürlich, Szenen nicht anmerken zu lassen, dass ein gewisser Mindestabstand eingehalten werden musste. Bisher, glaube ich, ist uns das gelungen, aber es ist ein erhöhter Aufwand. Und das kostet Geld.
Und es wird natürlich nach der Jubiläumsfolge und nach diesen 50 Jahren weitergehen. Herr Buhl, wie sehen Sie denn die Zukunft des Tatorts in der Fernsehlandschaft? Wird der dieses Ritual bleiben oder ist das ein Auslaufmodell, um es jetzt sehr pointiert zu formulieren, das gegen die wachsende Konkurrenz des nicht-linearen Fernsehens nicht bestehen kann?
Der Ritualcharakter ist nach wie vor wichtig und ich denke, dass der in den nächsten Jahren auch wichtig bleiben wird. Aber ist die Frage, ob überhaupt noch vom Fernsehprodukt Tatort zu sprechen ist. Sie wissen ja, die Folgen sind in der ARD-Mediathek verfügbar und Sie sagten es, das Streaming-Wesen ist stark und die junge Zuschauerschaft, die nachkommt, die wächst damit auf. Und ich denke, da liegt es am Tatort, sich dem auch in gewisser Weise anzupassen. Also vielleicht werden ja die Macherinnen und Macher darauf kommen, zum Beispiel Tatort-Staffeln, so Miniserien zu produzieren. 10 Folgen, ein Team und dann ist der Fall erledigt, horizontal erzählt und online first verfügbar. Das könnte ich mir vorstellen, dass das gemacht wird, wobei natürlich dieser Grundcharakter des Tatorts mit abgeschlossenen Einzelfolgen, das ist in der Regel ja so, nach wie vor eine bewährte Formel da bietet.
Herr Buhl, ich finde diese Idee total faszinierend, dass man so 10 Folgen von einem Team in die Mediathek packt. Ich hätte Ihnen bis vor kurzem da vielleicht auch zugestimmt und ich muss jetzt auch nicht recht haben, aber im Moment würde ich schwer davon abraten. Ich habe neulich was gehört, was ich total interessant fand. Netflix experimentiert im Moment in Frankreich mit linearem Fernsehen. Das heißt, möglicherweise haben wir in dem Moment, wo wir alle diese Möglichkeiten und diese Freiheiten haben mit den Mediatheken, die man auch nicht zurücknehmen sollte oder kann. Aber gerade weil es das gibt, haben wir möglicherweise eine große Sehnsucht nach einem linearen Fernsehen. Und deswegen glaube ich, dass gerade so Formate wie der Tatort oder das Format Tatort im Moment eine sehr glänzende Zukunft vor sich hat, wenn ich das mal prognostizieren kann. Sollte. Vielleicht täusche ich mich, aber heute würde ich das so sagen.
Wie sehen Sie das, Frau Dietert? Wie wird da auch in den Redaktionen darüber diskutiert, wo man ja im Moment schon damit befasst ist, mit diesem immer weniger linearen Gucken und den Mediatheken da irgendwie klarzukommen mit seinem Produkt?
Ja, das ist für uns natürlich wichtig, die Mediatheken. Und jeder Film hat mittlerweile eine Online-First-Auswertung, außer der Tatort. Also das ist unvorstellbar, dass man den Tatort vor 20.15 Uhr einstellt in die Mediathek. Und das finde ich auch richtig. Ich bin da ganz bei Frau Tierschke. Es gibt vielleicht tatsächlich das Bedürfnis nach einer zeitgebundenen Ausstrahlung, wenn alles andere verfügbar ist. Und vielleicht sind wir der Zukunft da aus der Vergangenheit kommend voraus.
Werden Sie am Sonntag die Jubiläumsfolge gucken, Frau Tierschke? Müssen Sie drüber schreiben?
Ich werde sie wahrscheinlich. Nee, ich werde diesmal nicht drüber schreiben. Nee, aber ich werde sie mir. Wahrscheinlich bin ich zu neugierig, um so lange zu warten. Ich kann sie ja vorher in den Presseraum gucken. Ich bin da privilegiert und wahrscheinlich gucke ich sie mir vorher an.
Ah, Herr Buhl?
Ich werde sie mir anschauen, dann, um sie mit meinen Studierenden zu diskutieren. Genau.
Frau Dietert?
Ja, ich gucke sie natürlich auch an, einfach weil es dann die Bestätigung des Jubiläums ist. Und das ist schon toll, dass es das gibt.
50 Jahre Krimikult. Warum ist der Tatort so erfolgreich? Darüber diskutierten heute im SWR2-Forum Hendrik Buhl, Medienwissenschaftler an der Uni Regensburg, Brigitte Dittert, Tatortredakteurin beim SWR und Claudia Tierschke, Medienredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Bernd Lechler. Vielen Dank an die Runde und Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.